Ja, wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 4 und lass uns kurz beten, bevor wir ins Wort hineingehen. Jesus, wir danken dir für das, was du in unserem Leben getan hast, die Wunder, die du gewirkt hast. Jeder einzelne von uns hier ist ein Wunder deiner Macht, deiner Kraft. Du hast uns geschaffen und du hast uns erlöst. Du hast so viele große und kleine Wunder in unserem Leben gewirkt, ja. Dass wir hier sind, ist einfach ein Wunder. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Herr. Und wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich ehren. Und auch dadurch, dass wir jetzt auf dein Wort hören, auch das soll dir zur Ehre geschehen. Wir wollen dich verherrlichen, dadurch, dass wir uns beugen und dein Wort im Glauben annehmen, Jesus, und segne dein Wort für uns. Wirke durch deinen Geist. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir es lesen können. Danke für deinen Heiligen Geist, der dieses Wort auch heute noch lebendig macht, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns Jesus vor Augen führst, dass du uns Jesus zeigst. Wir danken dir, Jesus, dass wir in dich den Vater sehen. Wir danken dir, Vater, dass du den Sohn verherrlicht hast, Herr. Und wir danken dir, dass wir mit dir sein dürfen, in deiner Gegenwart jetzt und zu deinen Füßen sitzen und von dir hören, lernen dürfen. Segne diese Zeit in deinem Wort, Herr. Amen. Lukas 4. In diesem Kapitel schreibt Lukas von dem Beginn des Dienstes Jesu. Wir haben gesehen, dass nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht zuerst Dienst dran war, sondern Prüfung. Dass er diese Prüfungen alle überwunden hat. Dass der Teufel weichen musste für eine Zeit von ihm. Und obwohl er 40 Tage gefastet hat und ziemlich stark körperlich geschwächt war, steht hier, dass Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurückkehrte. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark. Jesus hat das getan in der Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihn in diese Situation hineingeführt, dass er geschwächt war. Und doch war er stark in seiner Schwachheit. Die Schwachheit Gottes ist stärker als alle Stärke dieser Welt, als alle Stärke der Finsternis. Der Teufel hat hier in dieser Situation alles aufgeboten, was ihm zur Verfügung stand. Er wollte nichts sehnlicher, als dass der Sohn Gottes sich verführen lässt, sich trennt von seinem Vater. Er hat sich nicht trennen lassen. Und das, was ihn stark gemacht hat, war das Wort Gottes in ihm. So sagt es Johannes auch. Ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen, ihr seid stark. Das Wort Gottes ist in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Wenn das Wort Gottes inwendig in mir ist, dann habe ich es als Waffe, um damit den Teufel in die Flucht zu schlagen. Und wie gesagt, in großer Schwachheit hat das Wort Gottes sich als stark erwiesen. Diese Einheit, die Jesus mit dem Vater gesucht hat, trotz aller eigenen Schwachheit, wenn ich mich mit Gott verbinde, wenn ich die Hand nehme, die er mir reicht, dann bin ich immer stärker als alle Mächte dieser Welt. Ich fühle mich nicht stark. Ich fühle mich schwach. Aber wenn ich seine Hand greife, dann wird er den Sieg erringen für mich. Und das hat Jesus getan. Er hat sich an seinen Vater gehalten in dieser Schwachheit. Er hat nicht in eigener Kraft gearbeitet. Er hat sich nicht von seinem Vater trennen lassen. Nein, er hat festgehalten, der Wille Gottes, meines Vaters, ist, dass ich mich an ihn halte und dass ich sein Wort nehme und damit darin bleibe, in dem Rahmen, den sein Wort mir gibt, in dem Auftrag, den er mir gibt. Der Teufel hat immer wieder versucht, Jesus dahin zu führen, dass er seine Macht, die Gott ihm gegeben hat, die Kraft des Geistes missbraucht für eigene Zwecke. Oder für das, was der Teufel ihm sagt, wofür er es gebrauchen soll. Das, was der Teufel will von Anfang an, von Adam und Eva an, ist, dass er uns dazu führen will, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen, uns ihm unterzuordnen und nicht Gott. Und das ist auch der ganze Plan hier bei Jesus. Und das ist auf die verschiedene Art und Weise, wir haben das gesehen, durch Armut, durch Reichtum, auch auf einer religiösen Ebene. Er versucht Jesus auf die verschiedenste, und er hat überwunden. Und er hat überwunden, damit er ist in die Versuchung gekommen, damit er barmherzig ist, damit er unsere Situation als Menschen kennt. Und er ist siegreich geworden, damit er unser Helfer und Retter in Versuchung und Prüfung sein kann. Und er steht da und reicht dir seine Hand und sagt, du gehst durch eine Prüfung, du bist schwach, dir geht's schlecht. Du bist versucht und angefochten. Der Teufel kommt in dein Leben hinein und versucht dich in irgendeine Richtung zu manipulieren. Greif meine Hand. Ich habe den Teufel überwunden. Ich habe ihn bereits besiegt. In der Welt hast du Angst. Sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, ich habe meinen Geist in dich gelegt. Und der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Halt dich fest an mir. Lass dich nicht trennen von mir und von dem Vater. Und selbst in großer Schwachheit ist der Sieg und die Kraft des Geistes ist da. Ja, sie ist, glaube ich, wenn hier steht und Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, heißt das, dass er stärker daraus hervorgegangen ist. Körperlich geschwächt, aber im Geist stärker. Das stärkt uns. Trotz Hunger und Versuchung, wenn wir überwunden haben, mit Gottes Kraft, mit Gottes Hilfe, mit Jesus an unserer Seite, durch sein Wort, wenn wir überwunden haben, dann sind wir gestärkt, obwohl wir vielleicht körperlich schwach sind. Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in den Synagogen, geehrt von allen. Ja, und das ist das, was Jesus zuerst getan hat. Er hat gelehrt in den Synagogen, wie Stefan vorhin auch gesagt hat. Es war seine Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen. Und was hat er getan? Er hat gelehrt. Was hat er gelehrt? Das Wort Gottes, das sehen wir auch in der Geschichte hier in Nazareth. Er hat die Bibel aufgeschlagen. Er hätte die Bibel auch zur Seite packen können und alles Mögliche erzählen können. Alle möglichen Offenbarungen, was weiß ich. Nein, er nimmt das Wort Gottes, weil es vom Heiligen Geist eingegeben ist. Weil es das Wort ist, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, was sie schon gehört hatten. Und er nimmt dieses Wort und er liest es ihnen vor. Und was passiert? Er lehrt dieses Wort auf eine Weise, wie sie es vorher nie erlebt haben. Durch den Heiligen Geist ausgelegt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Er lehrt das Wort. Das ist sein Auftrag zuallererst vor allen Dingen. Und dann liest er diese Stelle und das ist interessant, in Nazareth, jetzt kommt diese Geschichte mit Nazareth, wir hatten letztes Mal schon damit angefangen und haben uns mit der Botschaft auseinandergesetzt, die Jesus hier verkündet. Er kommt nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Interessant, er war dort nicht geboren. Viele, wenn du kannst, immer zu Ostern, zu Weihnachten kommt der Spiegel raus, da erzählen sie dir immer die neuesten Dinge darüber, was die Forscher alles rausgefunden haben über Jesus. Da steht dann immer regelmäßig zu Weihnachten drin, ja, Jesus wurde ja gar nicht in Bethlehem geboren, der wurde in Nazareth geboren. Sind so super klug, die Forscher, die wissen so viel mehr als der Arzt und gewissenhafter Historiker Lukas, der uns hier ganz klar sagt, Nazareth war nicht die Stadt, wo er geboren war, sondern wo er aufgezogen wurde. Also lasst euch nicht durcheinander bringen durch diese neunmal klugen Historiker, die doch nichts wissen und die vor allen Dingen Jesus nicht kennen. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Das Wort Gottes zu lesen ist wichtig, Geschwister. In der Gemeinde, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Ja, und einfach es nur vorzulesen, ist gut und wichtig. Das Wort Gottes, dem Wort Gottes Raum zu geben, ist wichtig. Und Jesus hat es gemacht. Er hat das Wort vorgelesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Steht hier nicht in der Elberfelder, ist aber im Jesaja 61 zu lesen. In der Schlachter findet man das. In manchen Handschriften ist das, fehlt das hier. Es ist aber im Jesaja steht das drin. Also, er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Es ist die Zeit, von der Jesaja spricht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist die Zeit der Gnade. Ja, und ich bin es. Er sagt es nicht direkt, aber es ist eindeutig klar, dass es darum geht. Er hat es vorgelesen, er hat aus der Ich-Perspektive gelesen, wie der Heilige Geist dem Propheten es eingegeben hat. Und ja, es ist Jesus, der Gesalbte des Herrn ist, auf den der Geist des Herrn ruht, der Messias, der Christus ist, der genau diesen Auftrag hat, ein König, wie ihn sonst die Welt nicht kennt, der sich der Armen erbarmt, der die Blinden sehend macht, der die Gefangenen frei macht, der die Zerschlagenen in die Freiheit hineinführt, der den Armen gute Botschaft verkündigt. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis. Jetzt kommen wir zu der zweiten Hälfte dieser Geschichte, die wir letztes Mal noch nicht gelesen haben. Jetzt muss ich wieder meinen... Das ist furchtbar mit mir und meinen Aufzeichnungen. Ich glaube, ich habe es da. Ist schon heute Morgen so, ob ich das noch lerne. Es ist die Reaktion der Leute auf diese Selbstoffenbarung Jesu als Christus. Es ist der Anfang dieses Evangeliums, der Anfang dessen, was Jesus die Menschen gelehrt hat, was er ihnen gesagt hat. Es ist ganz interessant zu gucken in den Evangelien, was ist eigentlich das erste Wort, was Jesus an Menschen richtet. Im Matthäus-Evangelium ist das erste Wort, was er an Menschen richtet, ist, lass es geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagt es zu Johannes, dem Täufer, der ihn nicht taufen will. Und es ist Programm. Es geht im Matthäus-Evangelium um die Gerechtigkeit Gottes, die Jesus erfüllt hat. Im Markus-Evangelium, die ersten Worte, die Jesus an die Menschen richtet. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Hier, Lukas, sehen wir das Wort aus Jesaja. Es ist Programm. Es ist sozusagen das, worum geht es in diesem Evangelium, worum geht es in dem Auftrag, den Jesus hat. Und in Johannes, ganz klein und unscheinbar, komm und sieh, sagt er zu einem seiner Jünger. Komm und sieh. Wo wohnst du, Herr? Komm und sieh. Und hier auch, das ist das Programm. So, das ist meine Sendung. Und ist es nicht ein wunderbares Wort der Gnade? Hier steht es. Die Reaktion der Leute in Nazareth war, alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Sie gaben ihm Zeugnis. Das bedeutet, sie gaben ihm Recht. Ja, du hast Recht, Jesus. Das ist ja unfassbar. Ja, das stimmt. Dieses Wort hat sich in dir erfüllt. Im weiteren Verlauf sehen wir, sie haben die Dinge schon gehört. Diese Geschichte, so wie Lukas sie schreibt, hier am Anfang setzt seiner Wirkungszeit, die ist aber nicht gleich direkt am Anfang passiert, sondern davor sind schon Dinge passiert. In Kapernaum sind schon Wunder geschehen. Sie haben davon gehört. Sie wissen davon. Und sie geben ihm Zeugnis. Ja, du hast recht, Jesus. Und noch mehr, sie wundern sich über die Worte der Gnade. Was sind das nicht für wunderbare Worte der Gnade? Wir haben letztes Mal doch darüber nachgedacht. Wunderbar ist es, wenn ich als Armer, als Elender, als Zerschlagener, als Blinder diesem Jesus begegne und er mich berührt, mich anrührt, mich frei macht, mich sehend macht, mich in meiner Armut besucht und mich stärkt und ermutigt. Wenn er sich, er der König aller Könige, wenn er zu mir nach Hause kommt und sagt, ich will bei dir sein, mit dir leben, bei dir wohnen, ich schenke dir meine Herrlichkeit, ich schenke dir das ewige Leben, ich schenke dir ewige Gemeinschaft. Ich mache dich zu meinem Freund. Was für eine wunderbare Botschaft. Was für Worte der Gnade. Denn es ist Gnade. Denn alle, die wir arm und elend sind, blind, zerschlagen, wir sind es aufgrund unserer Sünde. Wir Menschen sind so, in diesem elenden Zustand. Warum? Weil wir Sünder sind. Die Sünde hat das aus uns gemacht. Und Gott in seiner Gnade sendet seinen Sohn, um uns aus diesem Elend herauszuholen, den Armen aus dem Staub aufzuheben. Und ihn zu setzen, zu Edlen, zu Fürsten, in sein Himmelreich. Das sind Worte der Gnade. Und das mussten die Leute in Nazareth, sie mussten es eingestehen. Das war offensichtlich, das ist ihre erste Reaktion. Wow, Jesus, du hast recht. Und wow, was für eine Gnade. Aber dann, Geschwister, passiert etwas Heftiges. Etwas, was leider Gottes die Realität ist von Anfang an. Johannes sagt es in seinem Evangelium, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Finsternis, die hat versucht, es auszulöschen. Sie hat es nicht erfasst. Aber wir sehen von Anfang an, dass diese Welt Jesus nicht will. Sie will Jesus nicht. Da ist ein König Herodes, der es mit der Angst bekommt, als er die Botschaft hört, ein König ist geboren in Israel. Er denkt nicht daran, oh, ich bin ein alter Mann und wie gut, dass ein jetzt jemand kommt, der die Herrschaft übernimmt, ein guter König, ein König von Gott, wunderbar, der Messias kommt, wie wunderbar, ich bin hier doch der Versager, der Oberversager. Oh, danke Gott, dass du endlich den Messias gesandt hast, damit ich abtreten kann und meine beschränkte Herrschaft abgeben kann. Nein, so hat er nicht reagiert. Er hat versucht, dieses Kind zu töten. Und was ist es, was Herodes daran hindert, dieses Kind anzunehmen als seinen König? Es ist der Stolz des Menschen, der Hochmut. Und das ist das, was sich hier bei den Leuten in Nazareth regt. Sie sagen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Das ist erstmal eine ganz korrekte Aussage. Na? Sie fragen sich das. Ist das nicht der Sohn Josefs? Und so haben sie ihn ja kennengelernt. Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, in der Familie von Josef. Josef war sein Vater. Jesus hat sich seinen Eltern, steht am Ende von Kapitel 2, seinen Eltern in allem untergeordnet. Er war ein wunderbarer Sohn für seinen Vater Josef. Also, alle haben gesagt, ja klar, das ist der Sohn von Josef. Der ideale Sohn von Josef. Ist er nicht der Sohn Josefs? Ja, sie beurteilen Jesus nach dem Fleisch. Sie kennen ihn. Sie meinen ihn zu kennen. Sie meinen zu wissen, wer er ist. Und wisst ihr, dieses Beurteilen und dieses Einordnen, das ist etwas, was letztendlich ausdrückt, dass sie diesen Anspruch, den Jesus hat, nämlich der Sohn Gottes zu sein, der Gesalbte, der König, der Retter, dass sie den nicht annehmen wollen. Sagen, du bist doch nicht der König, der Messias, der Sohn Gottes, du bist doch der Sohn Josefs. Wir kennen dich doch. Was dahinter steckt, ist Stolz. Denn die Botschaft, die Jesus bringt, die hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, er bringt Heil und Rettung für die Armen und die Elenden. Aber was gehört dazu, wenn du diese Botschaft als Gnadenbotschaft dich daran erfreuen und sie annimmst und diese Befreiung auch erlebst? Du musst erstens anerkennen, dass du arm und elend bist. Und da musst du deinen Stolz fahren lassen, oder? Da musst du bereit sein, dieses Wort, was Jesus spricht, anzuerkennen, die Wahrheit anzunehmen. Okay, ich lasse mir dieses Wort Gottes sagen aus dem Mund dieses Mannes. Und dann kommt dazu, diesen Mann, den kenne ich doch. Den kenne ich von klein auf, der war doch dieser kleine Pups. Na? Ist immer durch die Straßen gerannt, na? Hat mit den anderen Kindern im Sandkasten gespielt. Na? Den kenne ich doch. Und der sagt mir jetzt dieses Wort und sagt mir, dass ich ein armer, elender Sünder bin, der Befreiung und Rettung und Heil braucht. Das ist erniedrigend. Und was denkt er, dass er mehr oder weniger behauptet, dass er der Retter ist? Er stellt sich doch über mich. Der Stolz der Nazarener, er regt sich hier und sagt, das kann ich nicht annehmen, dass hier einer behauptet, ich wäre elend und arm und ein Sünder und brauche Hilfe und Rettung und Heil. Und es ist nicht nur irgendjemand, sondern er behauptet auch noch, dass er mir Rettung bringt. Und dabei ist er doch der Sohn Josefs. All das schwingt in dieser Frage mit. Und wisst ihr, Geschwister, sie reden das, sie tuscheln so ein bisschen untereinander. Jesus sieht das. Wie reagiert Jesus darauf? Blättert mal zwei Seiten zurück hier zu Kapitel 2, Vers 34 und 35. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ja, und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, Maria. Damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. In der Kraft des Geistes hat Jesus die Fähigkeit, hier die Herzen der Menschen zu durchforschen, zu durchschauen. Und was er macht ist, er ist nicht nett und freundlich und versucht irgendwie einen auf Harmonie zu machen, sondern was er macht ist, er kitzelt das Ganze noch raus. Er treibt das Ganze auf die Spitze, indem er ihnen ihre eigenen Gedanken vorträgt. Er sagt in Kapitel 4, Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Hier sieht man, dass jetzt nicht die Geschichte gleich am Anfang geschehen ist, sondern dass davor schon Dinge in Kapernaum geschehen sind. Er sagt ihnen, das denkt ihr doch. Das ist das, was ihr mir eigentlich am liebsten sagen wollt, oder? Ja, er treibt die ganze Sache auf. Er offenbart das, was in ihren Herzen ist. Und das ist nicht unbedingt was Positives, was Vorteilhaftes. Er bringt diese Dinge ins Licht. Und das ist gut. Dinge ins Licht zu bringen, ist manchmal schmerzhaft, ist schwierig, ist problematisch. Bringt Spannungen mit sich. Fordert uns heraus, rüttelt an uns. Aber Jesus ist das Licht der Welt. Und durch ihn kommt Licht in unser Leben. Und das Licht ist das Leben der Menschen. Ohne Licht gibt es kein Leben. Das gilt schon biologisch so. Das ist aber auch geistlich wahr. Ohne Licht gibt es kein Leben. Deswegen ist es gut, wenn Gott Licht in mein Leben macht. Auch wenn es schmerzhaft ist, wenn es wehtut, wenn es Spannungen mit sich bringt, Probleme, wenn es mich herausfordert und wirklich an den Rand bringt. Und Jesus macht das hier, ganz am Anfang seines Dienstes. Die erste Predigt, die er hier hält, die Lukas darstellt, ist keine Friede, Freude, Eierkuchen Predigt. Ist nicht, ich hab euch alle lieb. Sie ist eine Predigt, die beides beinhaltet, das Gnadenwort für alle Gedemütigten, alle Elenden, alle Armen dieser Welt. Ich bin gekommen, um euch zu heilen. Was für ein wunderbares Gnadenwort. Aber es ist für alle die, die ein stolzes, hochmütiges Herz haben, ist es eine Demütigung. Und er macht noch weiter, bleibt da nicht stehen bei dem, was er jetzt hier gesagt hat. Was hat er denn hier gesagt? Er sagt, ihr sagt doch dieses Sprichwort zu mir, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tue auch hier in deiner Vaterstadt. Arzt, heile dich selbst. Ja, Jesus hat an anderer Stelle auch davon gesprochen, ich bin ein Arzt. Ich bin wie ein Arzt, der gekommen ist für die Kranken. Sie erkennen das wohl. Sie sagen mit diesem Sprichwort mehr oder weniger, ja, das ist doch dein Selbstverständnis. Also zeig mal was. Heile dich selbst. Das erinnert mich an die Worte der hohen Priester vor dem Kreuz. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Es erinnert mich an die erste Versuchung des Teufels. Der sagt, oh, du verhungerst hier. Guck mal, mach doch diese Steine zu Brot. Das kannst du doch, wenn du Gottes Sohn bist. Helf dir selber, dann hilft dir Gott. Arzt, heile dich selbst. Das ist diese Gesinnung eines stolzen Herzens. Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Und da schwingen zwei Sachen mit. Da schwingt einerseits dieses, Jesus, jetzt zeig doch mal, was du drauf hast. Na, wir wollen was sehen. Das ist, was ihm immer wieder begegnet ist, dass Leute im Unglauben an ihn herangetreten sind und gesagt haben, ja, zeig uns doch mal, was du drauf hast. Wir wollen ein Zeichen sehen. Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Gebet, Herr, ich möchte wissen, ob du lebst. Ich möchte wissen, ob du der Christus bist. Oder der Forderung, also wenn du der Sohn, dann zeig das doch mal. Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen einer Seele, die Gott sucht, und die es wissen will. Oder einem Menschen, der nur auf Distanz bleibt und herausfordert, dem es eigentlich nur darum geht, das Gegenteil zu beweisen. Dass nämlich Jesus nicht der Christus ist. Das ist sicherlich ein Aspekt, der hier mitschwingt. Dieses ein Zeichen fordern, Beweise fordern aus dem Unglauben. Das andere ist ein gewisser Anspruch. Du bist hier doch der Sohn dieser Stadt. Du gehörst uns. Du hast in Kapernaum Wunder getan. Jetzt musst du doch bitte schön auch hier in Nazareth deine Wunder tun. Jesus, du bist doch unser Junge. Und so machen über die ganze Geschichte Menschen es immer wieder und vergehen sich da gegen das zweite Gebot. Das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Bildnis machen von irgendwas, was im Himmel, auf Erden oder unter der Erde ist. Du sollst dich nicht davor niederwerfen, es nicht anbeten und ihm nicht dienen. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, sagt Gott zum Volk Israel. Was bedeutet das? Es bedeutet, und das Volk Israel hat es gemacht, Mose war auf den Berg gegangen, er war lange weg gewesen. Mose war derjenige, der mit Gott gesprochen hat und der ihnen die Offenbarung, lebendige Offenbarung Gottes weitergegeben hat, die Selbstoffenbarung Gottes. Das hatten sie irgendwie nicht mehr. Und sie haben gesagt, wir brauchen irgendwas zum Anfassen, wir brauchen irgendwas, woran wir uns festhalten können, was wir sehen können, was wir anfassen können, was wir umhertragen können. Wir brauchen einen Gott, den wir beherrschen können. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Ich will Gott beherrschen. Das Gebot sagt mir aber, du darfst das nicht. Du darfst mich nicht in eine Kiste stecken. Du darfst dir nicht mich sozusagen definieren und damit dich über mich erheben. Das ist das, was wir tun. Gott ist so viel größer. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist mein Schöpfer. Ich bin nur ein Hauch. Ich bin nur ein Wurm. Ich bin nichts. Er ist so viel größer. Und wenn ich Jesus in dem Lied singen darf, mein Jesus, dann liegt das daran, dass Jesus einen Bund mit mir geschlossen hat und gesagt hat, du darfst mich deinen Jesus nennen, du darfst sagen, mein Jesus. Wann darf ich ihn mein Jesus nennen? Wenn ich ganz sein bin. Nicht andersrum. Und das ist das, was die Leute hier versuchen. Du bist doch unser Jesus. Und das machen sie heute noch in Nazareth oder in Bethlehem. Das ist unser Jesus. Und ja, das passt uns gut in Kram, dass Jesus bei uns geboren wurde. Da kommen nämlich dann ganz viele Touristen und wir machen ordentliches Geschäft daraus. Ist doch so. Und wir müssen aufpassen, wir haben auch in unserem Fleisch diese Tendenz, Jesus in eine Kiste zu packen. Das ist mein Jesus. Und ihn vor unseren Karren zu spannen, ihn für unsere Zwecke zu missbrauchen. Das lässt Jesus aber nicht zu. Er ist sehr hart hier. Er sagt, nein, ich mache das nicht mit. Ein Prophet, sagt er, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und damit meint er diese Beziehung zu seiner Vaterstadt. Der Prophet hat eine bestimmte Beziehung zu seiner Vaterstadt. Die kennen ihn, wie er aufgewachsen ist. Und angenehm ist ein Prophet für eine Vaterstadt, wenn er der Vaterstadt Ehre macht. Wenn die Vaterstadt sozusagen durch seine Größe selbst groß wird. Ein wahrer Prophet aber, der richtet das Wort Gottes aus. Und da wird nichts aus dieser erhebenden Identifikation mit dem großen Propheten. Jesus predigt seiner Stadt, seinen Verwandten, seinen Familienangehörigen. Da sitzt Maria mit den Brüdern und den Schwestern. Weißt du, und sie sitzen da und denken so, oh, das ist unser Jesus. Und der steht jetzt vorne und der predigt. Was wird da heute? Und alle werden begeistert sein und hinterher auf uns zukommen und sagen, oh, ihr habt ja so einen tollen Sohn, also der hat ja so toll gepredigt und so. Ne? Nichts? Da wird überhaupt nichts. Ein Schwert wird ihre Seele durchdringen. Sie wird das miterleben, was jetzt hier passiert. Da passiert was ganz anderes. Dieser Prophet ist nicht angenehm für seine Vaterstadt. Er gibt ihnen nicht das, was sie wollen. was ihr Fleisch will. Selbstbestätigung. Nein, er ruft sie auf zur Demut. Die Wahrheit Gottes anzuerkennen. Ja, ich bin gefangen. Ja, ich bin in der Sünde gefangen. Ja, ich bin blind. Ja, ich bin arm. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche Gottes Befreiung. Das lesen wir auch an vielen anderen Stellen in den Evangelien. Johannes 8 lesen wir das. Dass Jesus mit Leuten, die eigentlich zu ihm gekommen sind und ihm gefolgt sind, weil sie das, was er gepredigt hat, hat sie bewegt. Und sie haben angefangen, Vertrauen ihm zu schenken. Und dann sagt er so harte Worte wie, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das hat die so provoziert. Die haben gesagt, wieso? Wir sind doch frei. Und auch hier, die Leute sind nicht bereit, es anzunehmen, dieses Wort Gottes von dem Propheten, weil es ihrem Stolz, ihrem Fleisch gegenüber nicht angenehm ist. Die Vaterstadt ist sozusagen die fleischliche Herkunft, die Herkunft im Fleisch. Und Paulus sagt auch, wenn ich Christus nach dem Fleisch gekannt haben mag, ich kenne ihn heute so nicht mehr. In Wahrheit, und Jesus macht weiter, er haut noch mehr in die Kerbe rein, er provoziert noch mehr. Er sagt, in Wahrheit aber sage ich euch, und jetzt geht er zurück ins Alte Testament, in die Schrift. Er geht weiter in die Schrift rein und zeigt ihnen auf. Guck mal, das Volk Israel, das erwählte Volk Gottes, zu dem wir uns alle zählen. Ja, wie hat Gott mit dem Volk gehandelt? Sie haben im Unglauben gelebt. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie nicht geheilt. Er hat die Propheten gesandt. Und sie haben nicht unter den Israeliten, nein, sie haben mit den dreckigen Hunden gehandelt, den Heiden drumherum. Die wussten, dass sie arm und elend sind und die dann ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben, den Gott Israels, und sie haben Heilung und Befreiung erlebt. Die stolzen Israeliten nicht. Er sagt es hier. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Jesus stellt ihnen die Souveränität Gottes vor. Gott ist souverän. Er ist nicht euer Sklave, sondern er ist euer Herr. Und wenn er Menschen sendet, wenn er Propheten sendet, um Menschen zu heilen, die nicht in euer Schema passen, die außerhalb eures Dunstkreises sind, dann ist das Gottes freie Wahl. Er darf das. Er hat es gemacht in der Geschichte, macht es auch heute. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Denn letztendlich hat das Ganze doch auch zu tun mit der Herzenshaltung der Leute hier aus Nazareth. Und wie diese ist, das zeigt sich an diesem Punkt. Sie können das nicht mehr hören. Das ist zu krass. Und dieser Gottesdienst endet, wie Stefan sagt, ne, wie man sich also jeden guten Gottesdienst vorstellt. Ja, wir müssen uns prüfen, ne? Als Prediger des Wortes Gottes, ob wir wirklich das Wort Gottes predigen. Denn wenn die Lehre von der Predigt sozusagen beinhaltet, du darfst nur gute Botschaften verkünden, du darfst nur ermutigen, oder die dir sagt, der Erfolg der Predigt liegt darin, ob alle sich ermutigt und aufgebaut fühlen. Ja, eine gute Predigt kann auch darin bestehen, dass hinterher die ganze Gemeinde aufsteht und dich versucht umzubringen. Sie ist geisterfüllt. Der Geist des Herrn ist auf ihm, aber nicht auf den Hörern. Wenn der Geist des Herrn auch die Herzen derer berühren hätte dürfen, wenn sie es zugelassen hätten, dass der Geist Gottes sie berührt, dann wären auch sie aufgebaut und gestärkt worden. Und uns wird gesagt in den anderen Evangelien, dass er in Nazareth durchaus einigen wenigen die Hände auflegen durfte und sie geheilt wurden. Aber hier, die Gemeinde steht auf. Und was machen sie? Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Das ist der zweite ganz bewusste direkte Mordversuch an Jesus. Aber es war noch nicht seine Zeit, wie Johannes jetzt schreiben würde, wenn er das Evangelium geschrieben hätte. Aber er hat es nicht geschrieben, so schreibt Lukas. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und das ist hier Gottes Bewahrung, sein Sohn. Er bewahrt seinen Sohn vor diesem Leiden oder diesem dem Ende. Denn das Leiden durchleidet er. Er erlebt, wie hart es ist in seiner eigenen Vaterstadt, mit den Leuten, die er kennt, von jung auf, hat er mit diesen Leuten zusammengelebt. Und was hat er mit denen gemacht? Er hat sie geliebt, oder? Er hat gute Beziehungen mit den Menschen gesucht und gepflegt. Er hat sich um Leute gekümmert, um die alte Oma irgendwie die Straße runter, ne? Die hat er immer besucht, ne? Hat ihr mal was vorgelesen, weil ihre Augen nicht mehr gut waren oder so, ne? Und er hat gute Beziehungen zu diesen Menschen gehabt. Aber er musste ihnen dieses klare, deutliche Wort Gottes weitersagen. Er konnte nicht lieb und nett zu ihnen sein, sondern er musste ihnen die Wahrheit sagen. Und er hat es ihnen in Liebe gesagt. Er hat ihnen zuerst die gute Botschaft gebracht, die Gnadenbotschaft. Aber als sie ihr Herz verhärtet haben, da musste er ihnen die harte Botschaft bringen. Wie furchtbar zu sehen, dass er von diesen Leuten voller Hass gestoßen wird, verfolgt wird, so dass er am Ende sogar oder sie sogar bereit waren, einen Mord an ihm auszuüben. Wie furchtbar, seine Mitmenschen in dieser Art und Weise zu sehen. Wie viel hat er gelitten in der Verfolgung? Nur an dieser Stelle, in dieser Situation. Das ist nur eins von vielen Leiden, die Jesus durchlebt und durchlitten hat. Viel Verfolgung, die er erfahren, erlebt hat. Geschwister, wenn Gott sein Wort zu uns spricht, durch so einen blöden Heini wie mich hier vorne, dann will er wirklich, dass wir uns diesem Wort fügen. Und ich sage wir, weil ich mich ja auch fügen muss. Ich muss mich diesem Wort auch stellen. Wenn eine junge Schwester zu dir kommt, na, du bist schon 30 Jahre gläubig, na, du bist hast schon so viel gedient und du hast die Bibel schon 5-mal oder 10-mal oder 20-mal gelesen. Du bist wirklich tief gegründet. Und diese junge Schwester, die gerade mal ein Jahr gläubig ist, sie kommt zu dir und sie bringt dir ein Wort von Gott. Ein Wort, was vielleicht nicht so einfach zu verkraften ist. Du, ich habe irgendwie in meiner Stillzeit, ich habe gebetet und ich habe gelesen und ich habe dieses Wort gelesen und ich habe gedacht, ich musste einfach, Gott hat mir gesagt, ich muss dir das sagen. Und dann bringt sie mir dieses Wort. Wie reagiere ich? Bin ich bereit, mir was sagen zu lassen von diesem jungen Mädel? Was ich vielleicht zum Glauben gebracht habe, weißt du? All diese Sachen, die genau in dem Herzen dieser Leute von Nazareth vorgingen. Kann ich das aushalten? Denn es geht hier darum, dass der Geist Gottes zu mir spricht. Er spricht durch dich, durch dich, durch dich, durch mich. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir einander das Wort Gottes sagen. Das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Er soll regieren durch seinen Geist, durch sein Wort. Und da sollen wir mutig sein, uns gegenseitig dieses Wort zu bringen. Die Botschaften der Gnade, und die sind so wichtig, Geschwister, dass wir uns gegenseitig dieses Wort der Gnade ausrichten. Dass Jesus gekommen ist, uns zu retten und uns zu heilen, uns aufzurichten, dass wir einander das vermitteln, in der Kraft des Geistes uns diese Dinge zusprechen, dass wir diesen Dienst mit seinem Geist auch tun aneinander. Aber da, wo Herzen hart sind, auch diese Worte weiterzugeben, das ist wichtig, dass das Licht Gottes in unserer Mitte leuchtet und dass Gott wirklich regiert, dass wir nicht irgendwie eine scheinheilige Gemeinde sind. Und da muss jeder bereit sein, sich zu demütigen. Da muss jeder bereit sein, anzuerkennen, ich bin ein schwacher Mensch. Auch wenn ich schon so viele Jahre im Glauben bin, ich bin dennoch ein Pups gegen Gott und seinen Geist. Ich habe nichts vorzubringen. Was ist denn schon meine Weisheit, meine Erkenntnis? Nichts. Wenn Gott spricht, dann will ich das annehmen. Will darauf hören, will mich darunter beugen, will demütig sein. Denn den Demütigen gibt Gott Gnade. Der aber hochmütig ist, dem widersteht Gott ins Angesicht. Und das passiert hier. Gott widersteht den Hochmütigen. Und sie werden rasend vor Wut. Aber sie können nichts ausrichten. Gott hat seine Hand auf seinen Gesalbten, auf sein Kind. Also lasst uns diese Haltung gegenüber dem Geist Gottes und dem Wort Gottes haben. Na, wenn uns ein Wort gesagt wird, sei es von hier vorne oder sei es im Gespräch mit Geschwistern, im Hauskreis oder sonst irgendwie, wir ein Wort hören und wir diese Gefühle in uns haben, wie kannst du mir denn bitte schön das sagen? Du! Wie oft habe ich das gespürt? Und manchmal ist es auch das, ja, mein Bruder, meine Schwester ist auch schwach. Sie ist auch mit Fehlern behaftet. Ja, sie hat auch schon mal mir gegenüber Dinge falsch gesagt oder falsch gemacht. Der Bruder, auch die Art und Weise, wie er mir das sagt, voller Hochmut und voller Arroganz. Wie kannst nichts zu sagen, sondern dieses Wort zu nehmen und das zu machen, was Gott gesagt hat. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Und da kann ich nicht sofort reagieren. Da kann ich nicht sofort gleich mein Kontra geben. Da kann ich nicht sagen, was hast du mir denn zu sagen? Sondern da muss ich das erstmal nehmen und sagen, okay, gut, ich nehme das jetzt erstmal mit. Ich denke drüber nach. Und das auch wirklich dann zu machen. Und dann zu merken, okay, ja, okay, der Bruder oder die Schwester, die ist auch nicht perfekt und die hat seine Fehler und auch in der Art und Weise, wie er mir das gesagt hat, das war nicht in Ordnung. Aber dadurch habe ich trotzdem etwas zu dir zu sagen und das musst du annehmen. Und damit arbeite. Das andere kannst du zur Seite lassen. Jesus wird hier auf heftige Weise erlebt, die Reaktion der Welt auf das Licht. Die Reaktion der Finsternis auf das Licht. Und das erlebst du auch. Jesus hat es dir verheißen. Es ist eine Verheißung, Jesu. Johannes 15, Vers 18, folgende. Schlag mal auf, Johannes 15. Jesus hat eine Verheißung für dich. Verheißungen lesen wir doch so gerne, oder? Ja, es ist schon verrückt. Denn tatsächlich, die Jünger haben das auch als Verheißung erlebt. Sie haben tatsächlich das erlebt, was Jesus gesagt hat. Glückselig, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen. Glückselig seid ihr. Können wir das fassen? Können wir das verstehen? Vielleicht ein bisschen. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und das soll uns ein Trost, eine Ermutigung sein. Jesus sagt, wisst ihr, wenn ihr das erlebt, diesen Widerstand, diese Verfolgung, diese Probleme in der eigenen Familie, in eurem persönlichen Umfeld, wenn ihr euch fragt, warum ist das so? Warum ist das so schwer? Warum ist da so viel Härte? Warum komme ich da nicht durch? Dann sagt Jesus zu dir, ich kenne das. Ich habe das selbst erlebt. Mit meinen eigenen Leuten. Ja, noch mehr, er sagt, ich habe das grundsätzlich erlebt, weil ich nicht von dieser Welt bin. Ich bin auf diese Welt gekommen und die Welt war gegen mich. Sie haben mich gehasst. Das Wunder ist, dass er aus diesen Hassern einige rausgepickt hat und rausgeholt hat, die ihn angefangen haben zu lieben. Und diejenigen, die zu ihm gehören, die ihn lieben, ja, sie werden auch gehasst, weil sie zu Jesus, weil du mit Jesus bist und nicht versuchst, Jesus mit dir sein zu lassen, sondern weil du mit Jesus bist, erlebst du das, was Jesus erlebt. Die Anfeindungen, die Jesus gelten, die fallen auf uns. Und Jesus hat das so wunderbar gesagt zu Saulus, ne? Er hat zu Saulus gesagt, diesem verblendeten Christenverfolger: Saul, was verfolgst du? Meine Kinder? Meine Nachfolger? Was verfolgst du mich? Er identifiziert sich voll und ganz mit uns, die wir mit ihm gehen, ihm treu sind. Und auch da, wo es Anfeindungen gibt, wo es Widerstand gibt, wo wir Probleme haben, gerade da erweist sich es, dass wir zu Jesus gehören, sagt er hier. Weil ihr nicht mehr Teil dieser Welt seid, bekommt ihr das ab. Und das soll für euch eine Ermutigung sein. Wenn ich mit Problemen zu kämpfen habe, dass Leute mich anfeinden, weil ich Jesus liebe, dann kann ich daraus Mut schöpfen und Kraft schöpfen, weil ich weiß, okay, das zeigt mir, dass ich mit Jesus auf dem Weg bin. So hat es John Wesley mal erzählt. Gibt so eine Erzählung über John Wesley, wo er, der war ja immer unterwegs auf dem Pferd, durch ganz England immer geritten und an jeder Straßenecke hat er mal gepredigt und überall, ne? Und hat ständig eins auf die Fresse gekriegt. Weil die Leute konnten das nicht hören. Ja, so wie die Leute hier in Nazareth, ne? Immer wieder. Ja, viele Leute haben sich bekehrt. Viele Leute haben sich bekehrt. Aber er hat auch immer eins auf die Fresse gekriegt. Und dann war er auf dem Weg, ritt durch so einen Wald und dann plötzlich überfallen ihn Räuber, ne? Und Straßenräuber, ne? Überfallen ihn, rauben ihn aus, er hat nicht viel gehabt, aber so das bisschen, was er hatte, bei sich hatte, da haben sie ihm dann genommen, ne? Und sein Pferd und so weiter. Und sie können nicht glauben, was sie sehen. Dieser John Wesley, ne? Von den Räubern geschlagen und ausgeraubt. Er fällt auf seine Knie und preist den Herrn und sagt: Danke, Herr! Jetzt weiß ich endlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Er war schon mehrere Tage irgendwie nicht mehr irgendwie geschlagen oder irgendwie verfolgt worden. Und wir denken, ja, das ist ein bisschen extrem, Bruder. Aber wir sehen es auch in der Apostelgeschichte. Petrus und die Brüder, die vom Hohen Rat bedroht wurden, ja auch geschlagen wurden, heftig unter Druck gesetzt wurden, redet nicht mehr über Jesus. Das, was sie am tiefsten erfüllt hat, dieser Auftrag, von Jesus zu reden, den Menschen dieses Heil zu bringen. Sie haben gesagt, das dürft ihr auf keinen Fall tun. Sie waren so verängstigt auf der einen Seite, aber andererseits, was steht da? Sie waren voller Freude darüber, dass sie leiden durften. Nicht aufgrund ihrer eigenen Schuld, sondern aufgrund dessen, dass sie zu Jesus gehören, um des Namens des Herrn willen. Ja, sie hatten diese Freude darin, ich leide mit meinem Herrn zusammen. Er hat in dieser Welt gelitten, ohne Schuld, für mich. Und ich darf jetzt mit ihm gehen und mit ihm auch in dieser Welt leiden, erleben, durchleiden, durchleben. Und bin mit ihm dadurch verbunden. Das hat Paulus gesagt, im Philipper 3 sagt er, ihn möchte ich erkennen, Jesus. Das ist mein einziges Ziel, Jesus zu erkennen. Teilzuhaben an der Kraft seiner Auferstehung, aber auch an der Gemeinschaft seiner Leiden. Das will ich. Ich will Jesus nahe sein. Und du bist Jesus, sage ich dir. Wir sind Jesus. Nur dann wirklich nahe, wenn wir auch teilhaben an seinen Leiden. Sonst kennen wir Jesus nicht. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Was denken wir denn? Wenn unser Herr gelitten hat, dann werden wir, seine Diener, auch leiden. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und das sind die Verheißungen. Ja, sie werden uns verfolgen. Sie werden schlecht über uns reden. Sie werden uns durch den Kakao ziehen. Ja, wenn du das Fernsehen anschaltest und dir eine Satire-Show anguckst, da werden sie über Christen herziehen. Brauchst du dich nicht wundern. Wenn du auf der Arbeit, unter Kollegen, in der Schule, im Studium, mit den Kommilitonen, wenn du von Jesus redest, von dem, was du erlebt hast, erfahren hast im Glauben, wenn du das, die gute Botschaft weitergibst, du wirst Probleme kriegen. Es werden Leute da sein, die ein hartes Herz haben und die dir Probleme bereiten. Aber es gibt auch, und das ist auch die Verheißung, es gibt auch Leute, die das halten, die darauf eingehen, die nicht bleiben in dieser Verhärtung. Und das ist auch das Schöne, das ist das Hoffnungsbringende in der Geschichte von Nazareth. Wisst ihr, Maria und die Brüder und die Schwestern, sie saßen da. Und es wird uns nichts gesagt darüber, was sie getan haben oder wie sie darauf reagiert haben oder was weiß ich. Jedenfalls wird uns im weiteren Verlauf des Evangeliums klar gesagt, dass die Brüder und Maria, dass sie nicht unbedingt Jesus nachgefolgt sind. Dass sie nicht unbedingt immer auf Jesus Seite waren. Dass sie vor allen Dingen überhaupt nicht verstanden haben, wofür Jesus gekommen ist. Nein, sie waren eher, immer wieder sind sie mit Jesus zusammengestoßen. Sie hatten bestimmte Ansprüche und er hat sie nicht erfüllt. Aber dennoch sind sie am Ende zu Jesus gekommen. Sie haben sich gedemütigt. Sie haben Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Nicht nur als den großen Bruder oder den Sohn, den besonders begabten Sohn. Nein, sie haben ihn tatsächlich als Sohn Gottes, als ihren König, als Christus angenommen. Woran kannst du das sehen? Sie sind bei denen, die auf die Verheißung des Heiligen Geistes warten. In Apostelgeschichte 1, Maria und die Brüder. Wir sehen es auch in Jakobusbrief und im Judasbrief. Die beiden Brüder von Jesus, sie haben Briefe geschrieben, die in der Bibel aufgenommen sind. Wie bezeichnen sie sich? Als Knechte des Herrn Jesus Christus. Er ist mein Herr und mein König und ich bin sein Knecht. Keine Rede davon. Das ist mein leiblicher, und ich bin ja auch der leibliche Bruder, ne? Also. Nichts davon. Es gibt Hoffnung. Und das haben einige unter uns auch erlebt. Dass Gott in unsere Familie hineingewirkt hat. Dass Gott durch uns auch vielleicht Eltern, Geschwister, Kinder erreicht hat. Aber viele von uns erleben das auf schmerzhafte Weise, was es heißt, in der Familie nicht angenommen, nicht gehört zu werden. Dass das Wort Gottes nicht ankommt. Und ich kann dir nur sagen, Jesus kennt das. Jesus versteht das. Und letztendlich, die Brüder sind erst wirklich unter denen, die Jesus gefolgt sind, nach seinem Tod. Er musste erst sterben, damit sie zum Glauben gekommen sind. Deswegen kann ich dir nur Mut machen. Bleib dran. Sei treu in dem, dass du das Wort verkündest. Jesus ist nach Nazareth gegangen. Er hat das Wort dort verkündet. Er hat das nicht gemieden. Er wusste, das wird schwierig werden dort. Aber er ist dorthin gegangen und hat das Wort verkündet. Und am Ende hat es auch eine gewisse Frucht gebracht. Aber am Anfang war es hart. Viel Verfolgung, viel Anfechtung. Und bevor wir jetzt den Gottesdienst enden, möchte ich, dass wir auch uns noch eine Zeit nehmen, ein bisschen gemeinsam zu beten für Geschwister, die besonders verfolgt werden. Letzte Woche hat die Evangelische Allianz in vielen Gemeinden eigentlich so einen Gebetstag ausgerufen für verfolgte Christen. Wir haben das letzte Woche nicht gemacht, weil wir eine Kindersegnung hatten. Und deswegen hatte ich das auf dem Herzen, dass wir uns nur auf die ersten Teil der Geschichte konzentrieren und heute eben auf den zweiten Teil, die Verfolgung Jesu in seiner eigenen Stadt. Heute Morgen ist die Esmat nach vorne gekommen. Ich weiß nicht, wer von euch hat die Esmat schon kennengelernt aus dem Iran? Hat die schon mal kennengelernt? Okay, viele haben sie vor Augen. Ne? Die war sehr süß, ist hier nach vorne gekommen, hat in ihrem ja, doch schon ganz guten Deutsch, aber eben, ja, es ist doch schwierig für sie, sich auszudrücken, ne, in einer fremden Sprache, hat sie kurz erzählt über die Leiden, durch die sie hindurchgegangen ist. Sie hatte schon im Iran sich für Jesus interessiert, fürs Christentum, für den Glauben. Als junge Frau hat sie angefangen, die Bibel zu lesen. Sie hat sich irgendwo eine Bibel besorgt. Sie hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Ihre Mutter hat die Bibel gefunden und weggeschmissen. Dann hat sie sich wieder eine Bibel gekauft und hat wieder darin gelesen. Und die Mutter hat es wieder weggeschmissen. Dann hat sie einen anderen Weg gefunden. Sie hat übers Internet dann gelesen, geforscht. Und dann hat sie schließlich auch, sie ist dann auch irgendwann ausgezogen von zu Hause. Sie kommt aus einem muslimischen Haus. Sie sagt, die Mutter, als sie jetzt vor anderthalb Jahren hier nach Deutschland gekommen ist, als sie Iran verlassen hat, war die Mutter in Rente gegangen und ja, sie lehrt den Islam, ne? Die jüngeren Frauen, wie auch immer. Und ja, und dass sie sich zu Jesus hingewandt hat. Dass die Mutter sagt, du musst zum Islam zurückkommen, du musst zum Islam zurückkommen. Sie hat dann in eine kleine Gemeinschaft von Christen gefunden und eine Untergrundhausgemeinde. Und die haben da so 2-3 Jahre miteinander verbracht, gelebt dort. Und sie hatte ihre Arbeit, sie hatte ihre eigene kleine Wohnung. Und dann eines Tages wurde einer dieser kleinen Gruppe, er hatte einen folgenschweren Fehler begangen, hatte seine Bibel im Auto liegen lassen. Und sie haben den erwischt und ich glaube, sie hat das heute Morgen so gesagt, dass sie den auch getötet haben. Ein anderer aus der Gruppe hat das mitbekommen und hat erstmal angerufen, hat sie gewarnt, hat gesagt, du bist die Nächste. Du musst fliehen. Und sie hat, glaube ich, ihren Bruder angerufen, der Polizist ist. Der hat ihr auch gesagt, geh. Ihr Bruder hat ihr, glaube ich, noch mit auf den Weg gegeben. Na, wenn du nach Deutschland gehst und Christ wirst. Und Christ werden heißt letztendlich diesen endgültigen Schritt zu machen, auch in die Taufe hinein. Das hat sie hier gemacht jetzt. Das konnte sie im Iran nicht machen. Der Bruder hat gesagt, wenn du nach Deutschland gehst und Christ, ich suche dich, ich bring dich um. Und sie hat innerhalb von einer halben Stunde ihre Sachen gepackt, alles, was sie noch so zusammengekriegt hat, und ist losgefahren. Irgendwie anderthalb Monate, glaube ich, unterwegs hier. Türkei, Griechenland, in Wäldern übernachtet. Und sie bekennt, dass Gott sie bewahrt hat. Dass Gott sie bewahrt hat. Aber sie sagt auch, wie schmerzhaft das alles für sie ist und dass sie Gebet braucht. Auch heute noch. Ja. Und lass uns für sie beten. Lass uns einander lieben. Lass uns einander Lasten tragen. Lass uns für unsere Geschwister beten, die verfolgt sind. Wir haben auch hier andere tolle Leute aus den Flüchtlingen hier, die hier reingekommen sind, die schon angefangen haben, auf dem Weg in den Ländern, wo sie herkommen, oder auf dem Weg, sich zu Jesus auszustrecken. Und es ist so ein wunderbarer Dienst, den wir tun können hier, diese Geschwister aufzufangen, sie ihnen neues Zuhause zu geben. Und es ist aber auch schwer für uns, weil wir eine andere Kultur haben. Wir sind sehr, 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 leben sehr für uns. Wir müssen lernen, sehr, sehr viel uns aufzumachen und diese Leute ihnen zu begegnen, für sie da zu sein, ihnen das zu sein, was ja, sie nicht mehr haben. Familie, Freunde, Heimat. Also lass uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht ein paar Minuten, wo wir gemeinsam beten für Geschwister, die verfolgt sind, für Esmat auch ganz speziell und ja, auch für die vielen anderen, die auch hier sind. Und ich kann euch nur ermutigen, kommt mittags hier rein, na, wenn ihr nachmittags kommt zum Gottesdienst, kommt mittags hier rein, guckt, sucht mal nach Leuten, die ihr noch nicht kennt, die vielleicht fremd aussehen. Überwindet diese Scheu, überwindet diese Grenzen, auf Leute zuzugehen, sie kennenzulernen, mal ein bisschen zu hören, wo kommst du her, was ist in deinem Leben alles passiert. Na, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich ermutigen, unterstützen. Na, lass uns einander wirklich zum Segen werden. Okay, gut. Lass uns beten.